Der Gonmog-Sektor ist unerforschter Raum, sagte Ratsmitglied Gorkon, ein ehemaliger General, der immer noch der hagerste und stärkste Krieger im Rat war. Sturka wusste, dass Gorkon ihn leicht in einem tödlichen Duell besiegen konnte, weshalb er dafür gesorgt hatte, dass der ehemalige Kommandant der Schlachtflotte seit dem Tag ein Verbündeter war, an dem er das erste Mal auf seine politischen Ambitionen hingewiesen hatte.
»Es gibt unzählige unbekannte Bedrohungen, die das Föderationsschiff zerstört haben könnten«, fuhr Gorkon fort.
Thor verlor seine Geduld.
»Was für einen Unterschied macht es, wer ihr Schiff zerstört hat? Wir sollten angreifen, bevor sie sich neu ordnen können.«
Gorkon sah Thor eindringlich an.
»Solange wir nicht wissen, wer die Bombe zerstört hat, werden wir auch nicht wissen, ob wir bei einem Angriff auf Vengard gegen einen oder zwei Feinde antreten müssen.«
»Ein Feind mehr würde unseren Ruhm nur vergrößern«, rief Thor.
»Nur wenn wir gewinnen, sie ignoranter junger Jachtapu.« »Wir haben die Föderation in der Vergangenheit unterschätzt«, sagte Sturka. »Das wird nicht wieder geschehen. Ermutigen wir unsere Krieger ruhig zur Prahlerei. Das hält ihre Geister wach, aber hier sehen wir uns die Fakten an. Die Föderation hat viele Schiffe und Personen in den Gonmog-Sektor verlegt oder in die Taurus-Region, wie sie es nennen. Warum?«
»Das ist doch offensichtlich«, antwortete Ratsmitglied in Dysa. Sie war schlanker und hatte fraulichere Form als Veselka. Ihren Aufstieg in den Hohen Rat hatte sie ihrer Karriere im Geheimdienst zu verdanken.
»Sie befürchten, dass wir mit unseren Eroberungen an die tolianische Grenze stoßen und die Föderation so einkreisen und am Wachsen hindern.«
Jeder Ratsherr nickte in stiller Übereinstimmung. Nur ein großer Mann nicht, der sich bislang im Hintergrund gehalten hatte und halb im Schatten stand. Sturka zeigte auf ihn.
»Du bist anderer Meinung, Duras?«
Ratsmitglied Duras trat nach vorne in den Kreis aus grellem Scheinwerferlicht, der sich vor dem Thron des Kanzlers befand. Ein ätzender, moschusartiger Geruch hing an ihm wie ein schlechter Ruf.
»Die Föderation würde niemals einen Krieg an zwei Fronten riskieren, lediglich für die Möglichkeit einer zukünftigen Expansion. Ein Vorhaben in Vengards Größe kann nur eines bedeuten. Es gibt etwas im Gonmog-Sektor, das sie haben wollen. Und wir sollten herausfinden, was das ist.«
Sturka strich über sein bärtiges Kinn, während er über Duras Vorschlag nachdachte.
»Du könntest recht haben.«
Er sah auf und betrachtete die Gesichter der versammelten Ratsmitglieder.
»Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Tolianer das Sternflottenschiff zerstört haben. Wenn dem so ist, freue ich mich darauf, ihnen eines Tages in der Schlacht zu begegnen. Aber sollten noch weitere Mächte im Gonmog-Sektor mitspielen, müssen wir wissen, wer sie sind, bevor unsere Schiffe die Grenze überqueren. Duras, dein Verdacht, dass die Föderation neben ihrer Expansion noch einen Hintergedanken verfolgt, der interessiert mich. Arbeite mit Endaisers Leuten im imperialen Geheimdienst zusammen. Wenn du mir ein plausibles, alternatives Motiv für das Vorgehen der Föderation vorlegen kannst, werden wir unsere Strategie und unsere Taktik dementsprechend anpassen.«
Mit drei aufeinanderfolgenden Schlägen mit der Spitze seines Stabs auf die steinerne Kachel neben dem Thron beendete Sturka die Versammlung. Die Ratsmitglieder verließen in Gespräche vertieft und in drei rivalisierende Fraktionen aufgeteilt den Saal. Dafür zu sorgen, dass sie sich immer wieder gegeneinander verschworen, war harte Arbeit für Sturka, aber es war immer noch besser, als wenn sie sich gegen ihn verschworen. Politik war auf jedem Planeten ein halsabschneiderisches Geschäft, aber auf Kronos konnte man das tatsächlich wörtlich nehmen. Während er zügig zu seinen Kammern ging, bemerkte Sturka, dass Gorkon ihm und seinem Gefolge aus imperialen Wachen folgte. Sturka nickte dem Chef seiner Leibwächter, Tegor, zu, damit der ehemalige General ihren Kreis betreten konnte. Gorkon schlüpfte durch die Wachen und bewahrte einen respektvollen Abstand zu Sturka.
»Du weißt, warum er den Gonmog-Sektor näher untersuchen möchte«, sagte er.
Sturka brauchte nicht zu fragen, von wem Gorkon sprach. Der Ex-General hegte seit langem ein großes Misstrauen gegen Duras.
»Natürlich weiß ich das«,
ging Sturka darauf ein. Außerhalb der engen Fensterschlitze zu ihrer Rechten überzog der Sonnenuntergang die Hauptstadt mit einem strahlenden Abendrot.
»Er glaubt, dass er etwas findet, das ihn reich oder mächtig macht. Etwas, das ihn zum Kanzler machen wird.« »Das wird ein kalter Tag in Gretor, mein Lord.«
Sturka stellte sich vor, wie sein Dektach tief in Duras Kehle schnitt.
»Ja, Gorkon, das wird er ganz sicher sein.« »Ihr Verhalten führte zum Verlust eines Raumschiffs und zum Tod von Hunderten von Sternflottenangehörigen, Mr. Quinn.
Teprins frostige Feststellung brannte heiß in Quinns Erinnerung. Das Gewicht seiner Schuldgefühle ließ ihn taumeln. Hunderte von Leben, wiederholte er in Gedanken. Meine Schuld. Es ekelte ihn an, dass das Einzige, woran er in diesem Moment denken konnte, ein neuer Drink war. Es wäre bereits der vierte oder fünfte an diesem Abend. Erfahrungsgemäß konnte sein Geschwätz aus gut erzählten Halbwahrheiten mit einigen Auslassungen und diversen Übertreibungen das Einfordern der Rechnung normalerweise um gut eine Stunde hinauszögern. Dann funktionierte seine Taktik nicht mehr und er verlor mehr und mehr an Kreditwürdigkeit, bis es Zeit wurde zu gehen. Bis Minute 56 oder nach vier Drinks, was auch immer eher kam, ging es meist gut, aber dann begannen die meisten Barkeeper zu ahnen, dass sein offener Deckel weitaus länger hierbleiben würde als er. Um jedermann die Peinlichkeit und die Anstrengung zu ersparen, ihn hinauszuschmeißen, hatte er es sich zur Angewohnheit gemacht, kurz vorher selbst zu verschwinden, bevor seine Anwesenheit unerwünscht wurde. Im Moment war sein Problem, dass er nicht sicher war, wie viele Drinks er bislang getrunken hatte und sein Blick gleichzeitig zu verschwommen war, um die aktuelle Zeit auf seiner Uhr abzulesen. »Geh auf Nummer sicher«, riet er sich. »Bleib still sitzen. Wenn du nicht vom Stuhl fällst, gibt es keinen Grund, dich rauszuschmeißen.« Am schwierigsten würde es sein, den Tequila zu trinken, begriff er. Ihn nur langsam zu sich zu nehmen, sollte eigentlich nicht schwer sein, aber er war nur kleine Schlucke nicht gewohnt und er hielt es für wahrscheinlicher, dass er den Schnaps dabei auf sein Hemd schüttete. Er dachte angestrengt über einen Weg nach, wie er den Barkeeper um einen Strohhalm bitten konnte, ohne dabei allzu dumm auszusehen. Da setzte sich ein Gast neben ihn. Quinns Augen schielten nach links, um den Typen einzuschätzen. Der Mann war ein Mensch, jung, dünn und entsetzlich gut aussehend, wenn man die aktuell bevorzugte Mode in der Föderation zugrunde legte. Seine Kleidung war leger, aber ordentlich und roch, als ob sie direkt aus der Wäscherei kam. Er lächelte Quinn an und nickte höflich mit dem Kopf. »Guten Morgen«, sagte er mit einem leichten schottischen Akzent.
»Vielleicht ist es ja einer«,
murmelte Quinn und stieß einen Rülpser aus, der nach Galle schmeckte und nach Tequila stank.
»Vielleicht aber auch nicht.«
Der Typ zeigte auf die aufgereihten Flaschen, die hinter dem Tresen in den Regalen an der Wand standen. »Möchten Sie einen Drink, Kumpel?« Quinn saß schwankend auf seinem Stuhl und starrte den Mann mit dem Auge an, mit dem er etwas schärfer sehen konnte.
»Mein Papi hat immer gesagt, ich soll einem Fremden nicht vertrauen, der mich Kumpel nennt. Besonders dann nicht, wenn er mir anbietet, einen Drink auszugeben.«
»Hat Ihnen Ihr alter Mann auch gesagt, dass Sie den Drink nicht annehmen sollen?« Quinn hielt sein Glas hoch und rief den Barkeeper.
»Noch einen!«
Er richtete einen Finger auf den Schotten und fügte hinzu.
»Auf seine Kosten!«
Der Besucher nickte bestätigend und der Barkeeper begann, einen weiteren doppelten Tequila einzuschenken. Quinn blickte seinen Gönner schief an.
»Ich vertraue ihn aber immer noch nicht.«
Der Mann streckte die Hand aus und sagte, »Tim Pennington.« Die Sekunden verstrichen, während Quinn auf Penningtons Hand starrte. Widerwillig griff er zu und schüttelte sie. Die Hand des jüngeren Mannes war glatt und warm, was Quinn daran erinnerte, dass seine eigenen Hände nicht nur voller Schwielen, sondern auch kalt waren, weil er die ganze Zeit ein mit eisigem Kondenswasser überzogenes Cocktailglas gehalten hatte. Er unterdrückte ein Aufstoßen und sagte,
»Cervantes Quinn.«
»Freut mich«, sagte Pennington und winkte dem Barkeeper. »Kaffee bitte.« Pennington bemerkte, wie Quinn ihn misstrauisch anstarrte und korrigierte seine Bestellung. »Machen Sie einen irischen daraus.«
»Sie sind nicht verklemmt genug, um zur Sternflotte zu gehören«, sagte Quinn und studierte ihn. »Aber Sie sind auch ein bisschen zu sauber, um zu Gänsleuten zu gehören.«
»Treffer beim ersten Versuch«, erwiderte Pennington. »Obwohl ich niemanden namens Gans kenne, haben Sie mich erwischt.« Als der Barkeeper das Glas hinstellte, das Pennington ihm ausgegeben hatte, stürzte Quinn den Rest des Drinks hinab, den er in der Hand hielt. Der Alkohol verbreitete eine angenehme und beruhigende Wärme in seinem Körper. Er räusperte sich und bewegte vorsichtig sein betäubtes Zahnfleisch. Dann murmelte er durch alkoholschwangeren Atem,
»Der Typ ist entweder ein Idiot oder der schlechteste Lügner der Welt.«
Pennington beugte sich näher und sah gekränkt aus.
»Wie war das?« »Oh, Mist.«
Habe ich wieder laut gedacht? Ich muss damit aufhören.
Der Raum begann wieder vor beiden Augen zu verschwimmen. Darum nahm Quinn schnell einen tiefen Schluck seines neuen Drinks.